Wir lesen weiter im Johannesevangelium aus der Leidensgeschichte. Wir werden in der kommenden Woche in den Passionsandachten noch Abschnitte aus dem Kapitel 18 hören. Heute Johannes 19, Vers 1 bis 5. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an, traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, lieber Judenkönig, und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Herr, mach uns das Geheimnis deines Leidens und Sterbens ganz groß. Amen. In unseren Tagen können wir viel hören von schrecklichen Leidensgeschichten, von Passionsgeschichten großen Umfangs. Und es legt sich immer wieder nahe, dass man dann eine Parallele zieht von diesem Geschehen, von Jesu Passion zu diesen vielen Leidensgeschichten heute, in allen Völkern, in allen politischen Systemen, nicht in allen gleichmäßig, aber ganz verschieden, was Menschen durchmachen müssen. Aber gerade dabei wird es sichtbar, dass wir dann die Passionsgeschichte Jesu noch gar nicht begriffen haben. Wir reden heute nicht über Jesu Leiden, weil wir uns irgendwo erregen über das Schlimme, das geschieht. So wie man sich heute erregt über die Entführung in Italien oder über Menschen, die zu Unrecht inhaftiert sind oder über Arme, die hungern müssen. Das ist nicht der Sinn der Passionsgeschichte. Und wenn wir das auch in diesen Tagen vielmals hören, dann wollen wir sagen, das ist nicht für uns irgendetwas Wesentliches aus der Passionsgeschichte. Das andere nehmen wir auch zur Kenntnis. Und das andere erregt uns auch, wie die anderen Menschen. Aber hier finden wir noch viel, viel mehr. Es ist ein großer Unterschied bei den Leidensgeschichten in unseren Tagen. Da kann man immer mit dem Finger drauf deuten und zeigen, wer schuld ist. Und oft werden die Geschichten ja auch uns deshalb nur dargestellt, damit wir eine Front der Solidarität errichten. Denn Solidarität, das ist eine Kampffront. Und in der Kampffront kommt es darauf an, dass möglichst viele Menschen mitschreien und das Unrecht anprangern. Das ist nicht bloß ein sentimentales Anteilnehmen, sondern das ist ein Mitergreifen der Partei, ob in Südafrika oder Chile oder in Russland oder in China, wo auch immer. Und darum geht es in der Passionsgeschichte bestimmt nicht. Dass wir Menschen mobilisieren, die mitschreien, es war ja gerade das Zeichen einer missverstandenen Passionsgeschichte, wenn immer wieder Christen das herauslasen und sagten: Aha, das waren also die Juden, die Jesus umgebracht haben und die dann auch mit dem Finger drauf gezeigt haben. Da wurde ja alles falsch. Ich kann heute da sitzen und mich empören und sagen, dass Menschen sowas können und dass so etwas geschehen kann. Dieser zwielichtige Pilatus und diese Frommen, wie die das machen, man kann sich empören. Und dann hat man die Passionsgeschichte völlig falsch verstanden. Und darum ist das ein Irrweg, wo wir die Passionsgeschichte mit unseren modernen Leidensgeschichten vergleichen, auch wenn das hier und da in Kirchen und Gottesdiensten geschehen sollte. Es ist falsch. Jetzt wollen wir so halten, wie wir es bei unseren Fotografien machen. Wenn man dann auf dem Familientisch Fotos mitbringt vom letzten Urlaub, dann passiert ja was Merkwürdiges. Jeder schaut zuerst nach seinem eigenen Gesicht. Der eine sagt, oh, da sehe ich aber komisch aus. Er sieht gar nicht, ob das Foto sonst recht nett ist. Er sieht immer nur sich. Und das Kind sagt, oh, da sehe ich aber auch merkwürdig aus. Wir wollen die Passionsgeschichte einmal lesen, wie wir ein Foto anschauen. Wo komme ich denn drin vor? Und wie sehe ich denn in dieser Passionsgeschichte aus? Das ist das Große, was uns schon die Passionslieder sagen. Wer hat dich so geschlagen? Wer war denn das? Ich und meine Sünden. Die waren es. Und darum geht's in dieser Passionsgeschichte nur um uns. Wir wollen das an drei Stellen tun. Ich meine, wir sollten das tun bei der Geißelung Jesu, bei der Dornenkrone und bei der Verhöhnung, bei der Verspottung. Gehen wir zuerst einmal in die Geißelung. Wo kommen wir denn da vor? Wir müssen zuerst uns noch einmal das Geschehen vor Augen führen. Das waren sehr grausame Folterinstrumente. In diese Bleischnüre, in diese Lederschnüre waren Bleistücke eingesetzt und waren Knochenteile dran befestigt. Dann hat man den zu Folternden so aufgestellt, dass der Rücken ganz prall gespannt und gebogen war. Und dann haben starke Männer mit dieser Peitsche draufgeschlagen. Nach wenigen Schlägen war der ganze Rücken zerschlagen. Diese Auspeitschung wurde meist vorgenommen bei Menschen, die nachher sowieso hingerichtet wurden. Und dann macht es nichts mehr aus, wenn einer schon halb tot war. Das Blut floss in Strömen herunter. Da kommen wir doch nicht drin vor in diesem schrecklichen Geschehen. Achten Sie mal drauf. Der Pilatus war ein sehr korrekter Mann. Unsere Jurastudenten in Tübingen werden heute noch im römischen Recht unterwiesen, weil das römische Recht für unser Recht eine ganz wichtige Grundlage darstellt. Wie kommt eigentlich dieser Pilatus dazu, dass er Jesus in diese grausame Folterung schickt? Es geschieht auf seinen Befehl, es war nicht zufällig passiert. Wie kommen denn die anderen dazu, dass sie ihr Wohlgefallen daran haben? Wie kommen denn die Soldaten dazu? Befehl war Befehl. Auf einmal stehen alle da, keiner ist richtig verantwortlich für die ganze Sache und doch läuft das ab. Man kann es sehr deutlich erklären, warum diese schreckliche Folter über Jesus kommen muss. Da waren Menschen in ihrem Gewissen getroffen. Auch ein Pilatus, so sehr er seine Hände in Unschuld wäscht, will er Jesus wegschaffen. Denn Jesus hat ihm ganz deutlich gezeigt, dass er Stellung nehmen muss zu Jesus. Und darum hofft er, wenigstens durch diese Maßnahme sich rauslavieren zu können. Was hier enthüllt wird und wo ich mich in dieser Passionsgeschichte finde, so habe ich das in den letzten Tagen einfach untersucht. Wo komme ich drin vor? Das habe ich bei mir geprüft. Das ist genau der gleiche Hass, der sich in meinem Leben findet. Der Hass gegen Jesus. Das ist eben nicht nur eine Unlust, die man ab und zu hat, dass man das Wort Gottes nicht gerne hört, dass es einem schwerfällt, unter die Gemeinschaft der Gläubigen zu gehen. Wir haben in uns ganz starke Kräfte, in uns allen, die uns von Jesus möglichst weit wegziehen wollen. Wir wollen ihn loshaben. Wie man das dann im Einzelnen macht, das ist nur eine Frage des Charakters. Das ist nur eine Frage der Mittel und des Zeitpunktes. Wir können das viel einfacher machen. Ich kann eine Bibel im Schrank stehen lassen und schon habe ich sie los. Ich brauche mich morgens nur auf die Seite legen und schlafen und sagen, dann geht alles an mir vorüber. Ich kann die Gemeinschaft mit den Gläubigen ausfallen lassen und dann bin ich schon Jesus los mit seinen unbequemen Fragen. Was uns in dieser Passionsgeschichte gezeigt wird, ist, diese große Nein-Bewegung gegen Jesus, das geht durch die Jahrhunderte hindurch und das zieht sich durch jedes Menschenleben. Und wir haben Teil an dieser Bewegung, die Nein zu ihm sagt. Und da sehen wir, wie Jesus einfach dasteht und das sich gefallen lässt. Und er schlägt nicht zurück. Und er rächt sich nicht mit ein paar bitteren Bemerkungen. Das hat mich bewegt bei der Vorbereitung, wie Jesus mit dieser unsagbaren Geduld das ertragen hat. Und er hat es selbst ertragen, als ich ihm ins Gesicht gespuckt habe und sage, ich will deinen Geboten nicht gehorchen, ich will tun, wozu ich Lust habe. Und wo ich Nein zu ihm sagte. Und dann steht er da und lässt sich diese Schläge ins Gesicht gefallen. Bis heute geht diese Passionsgeschichte weiter und da kommen wir drin vor. Das sind unsere Schläge. Wer hat dich so geschlagen? Ich und meine Sünden. Ja, genau. Da, wo ich nicht dir gehorcht habe und wo ich dich nicht, Jesus, über alles geliebt habe. Nun gehen wir zum nächsten. Wo kommen wir vor bei der Dornenkrone? Das sind ganz besondere Dornen. Es sind Dornen mit einem ganz langen Stachel. Man nimmt sie dort unten, um zwischen zwei Viehweiden einen Zaun zu bilden, damit die jungen Stiere nicht durchbrechen. Und diese Dornen, die auch sehr biegsam sind, wurden hier zusammengefügt zu einer Dornenkrone und dann Jesus aufs Haupt gezogen und richtig reingedrückt. Wir kennen Bilder, in denen das erschütternd dargestellt wird, wie diese großen, langen Dornen in den Kopf Jesu eindringen. Da kommt uns auf einmal ein Vergleich, dass diese Dornen ja in der Bibel eine wichtige Rolle spielen. Diese Dornen sind ein Zeichen für unsere Welt, die von Gott gefallen ist und von Gott los ist. Mit der Sündenfallgeschichte, mit dem Abfall von Gott, hängen diese Dornen ganz eng zusammen. Sie sind Zeichen unserer Welt, in der wir uns nun durchzukämpfen haben. Und dort überall stoßen wir auf diese Dornen bei unserer Arbeit. Dornen und Disteln soll der Acker tragen und dort wird man sich die Finger wund reißen. Diese Welt ist eigentlich so schön. Wir spüren immer noch die wunderbare Schöpfung Gottes, die immer noch durchscheint. Und dann stößt man fortwährend auf diese schrecklichen Dornen. Und nun ist das alles ja zufällig geschehen. Das ist ja gar nicht mit Absicht passiert. Aber das wird oft auch gerade in der Passionsgeschichte festgehalten. Das geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Das steht nicht hier da, aber hier geschieht so etwas, was auch uns ein anderes Wort der Bibel verständlich macht, wie sie Jesus diese Dornen auf den Kopf pressen, wird das ganz deutlich sichtbar auf einmal. Er badet das für mich aus, was eigentlich mein Menschenschicksal ist. Darum ist die Passionsgeschichte was völlig anderes als die Leidensgeschichten der Menschen heute. Hier wird erzählt, dass Jesus an unserer Stadt für uns etwas tut. Wir wollten das und sollten das immer wieder bei der ganzen Passionsgeschichte heraussuchen. Wo ist denn das? Für uns, für uns. Diese Dornen hat er sich aufsetzen lassen, für uns. Wir stehen doch noch in einer Welt, wo uns der Fluch, der über dieser Schöpfung liegt, fortwährend zu schaffen macht. Mehr und mehr empfinde ich den Fluch, der über dieser Schöpfung liegt, zum Beispiel bei der Krankheit, dieser schweren Krankheitslast, die über unserer Welt liegt. Das ist ja furchtbar, wenn man hin und her von lieben Menschen plötzlich hört, wie sie unter einer unheilbaren Krankheit leiden. Das ist nur ein Teil dieses Fluches, das der Todeskeim drin liegt in dieser Welt. Und dann hören wir hier in der Passionsgeschichte, er hat den Fluch für uns getragen. Die Dornen hat er eigentlich jetzt schon ausgebrochen. Sie können uns nicht mehr verletzen. Darum geschieht das. Dort, wo Menschen mit Jesus, dem Gekreuzigten, ihre Leidenszeit durchleben, dass sie sagen, es ist gar keine qualvolle Zeit, sondern es wird zur Segenszeit für mich. Ich darf ihm nachgehen, denn der Fluch trifft mich nicht mehr. Den hat er ausgehalten. Es ist nicht mehr so, dass ich hier etwas büßen muss, was ich ja gar nicht büßen kann. Manche sagen einem immer wieder, vielleicht ist das Schwere, was ich gegenwärtig durchleide, eigentlich so eine Vergeltung Gottes, weil ich früher zu meiner Mutter nicht lieb war oder weil ich in meiner Jugend so Böses gemacht hat. Nein, Sie können das in dieser Welt nicht büßen. Und das Gericht, das kommt erst am jüngsten Tag. Es kann nur Jesus unsere Schuld büßen. Und das wird in der Passionsgeschichte erzählt. Er hat gebüßt, wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist und dem seine Missetat vergeben ist. Da kann auch eine schwere Krankheitszeit kein Fluch mehr sein. Da Da kann auch alles Bittere geschehen, was noch in dieser Welt uns treffen mag, uns nicht mehr heimholen und nicht mehr verletzen. Die Dornen können uns nicht mehr verwunden, so sehr sie noch uns die Haut aufreißen. Er hat diesen Fluch unseres Menschenlebens getragen. Das ist so eine wichtige Aussage der Passionsgeschichte, dass die Erlösung Jesu wirklich Erlösung bedeutet vom Fluch, der über dieser Welt liegt. Von diesem vielfältigen Fluch in all seinen Variationen. Wir haben Teil an diesem Bösen. Wir haben unser Leben selber zerstört. Aber wir müssen es nicht ausbaden. Er hat es getragen bis zum bitteren Ende und er hat die Folgen ausgehalten, damit wir Frieden hätten. Ich weiß, wie viele von Ihnen heute hergekommen sind. Ab und zu sagt das einem und erzählt und sagt, ich bin heute ganz bedrückt oder zerschlagen. Darum sind wir heute zusammen, damit wir erkennen, er hat das für mich getragen. Und er spricht mich frei. Und los, er ist das Opferlamm, das diesen Weg für mich gegangen ist. Und er hat das bis zum Ende gebracht. Und darum darf ich auch mit all dem Schweren, was heute noch auf mir liegen darf, fröhlich aufblicken. Es kann mich nicht mehr von ihm trennen. Noch das Letzte, ich will von der Verhöhnung noch sprechen. Das ist sehr merkwürdig an der Passionsgeschichte, diese Verhöhnung. Warum haben Menschen denn solch eine Freude, hier einen anderen zu verhöhnen? Die Verhöhnung ist ja immer nur Zeichen der Schwäche. Man muss einen anderen verspotten, um sich selber behaupten zu können. Wenn ich in der Schulklasse nicht durchkomme mit der Autorität, dann kann ich nur zur letzten Waffe greifen und sagen, du kleines, stinkendes Bürschlein, komm mal her. Und dann kann ich einen runtersetzen, um mich zu behaupten. Das ist eine Waffe, um selber besser durchzukommen. Warum haben denn die Römer Jesus so heruntergesetzt? Das war ein Stück Antisemitismus. Das mit dem Judenkönig sowieso. Sie wollten den Juden eins auswischen und sagten, so könnte ich mir vielleicht einen Messias der Juden vorstellen. Das war eine Demütigung Jesu. Das ist das Schlimmste, was einem widerfahren kann in dieser Welt, wenn einer einen demütigt. Und dann noch vor anderen. Das ist deshalb so schlimm, weil wir wirklich ja so schwächliche Gestalten sind. Und wenn einer uns dann noch unsere Ehre nimmt, was haben wir dann noch? Dann haben wir gar nichts mehr und bleibt auch nichts mehr übrig von unserer schönen Menschengestalt. Und hier hat Jesus freiwillig auch diese Demütigung ertragen. Und er stellt sich in eine Reihe mit uns, dort wo wir entehrt sind. Das ist das Befreiende der Passionsgeschichte, dass man keine Schau mehr machen muss und nichts mehr da ist vom großen Menschenleben. Wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, du weißt, wie wir viel falsch gemacht haben und wie schwach wir sind und wie elend wir uns fühlen. Und dort stellt er sich in eine Reihe mit uns entehrten Menschen. Es ist eigentlich das erschütternde Schicksal des Menschen seit Adam, des gefallenen Menschen vor Gott, der nichts mehr bieten kann und der nichts mehr hat. Und wenn man dann fragt, was ist denn noch dran? Ja, da kommt Pilatus raus und sagt, seht, ein kümmerlicher Mensch. Vielleicht wollte er noch ein Stück Menschlichkeit retten und an die Leute appellieren und sagen, seid doch so nett, jetzt erbarmt euch doch und schlagt ihn nicht tot wie ein Hund. Vielleicht will er sagen, er ist doch noch ein Mensch. Aber wenn er sagt, macht er schon deutlich, was ist denn eigentlich ein Mensch? Dieser schrecklich zerschlagene Rücken, ein Mensch an der Schwelle des Todes, gefoltert und geschlagen, was ist denn noch dran an diesem Menschen und was ist an meinem Leben noch dran? Wir können das in unseren Tagen nicht oft genug sagen, wo wir vielen Menschen begegnen, die immer wieder davon sprechen, dass sie ihr Leben wegwerfen wollen. Kein Wunder. Die vielen Angebote der Welt machen ein Leben nicht lebenswert. Dort muss man auf die Passionsgeschichte sehen, wo Jesus zeigt, was Leben ist. Gerade dort, wo er entehrt dasteht, hat er dieses eine noch, dass er ein Sohn des himmlischen Vaters ist. Und er ging diesen Weg, um uns dieses Allergrößte zu schenken. Wir sind nicht entehrte und geschändete Menschen und nicht elende Menschen, für die man keine 5 Pfennig mehr einsetzen braucht, sondern wir sind Königssöhne, Söhne, die nach dem Ebenbild des Vaters geschaffen sind. Und das ist der letzte Sinn des Leidens Jesu, dass er uns in dieses Ebenbild Gottes wieder zurückschaffen will. Und er will uns dort wieder hinführen, wo wir wieder neue Menschen werden. Es gibt so viele Minderwertigkeitsgefühle. Miko, sagen wir. Mit Recht, wollte ich jetzt hinzufügen, nach der Passionsgeschichte. Wir brauchen doch gar nicht uns mit menschlichen Ehren schmücken. Das, was mein Leben lebenswert macht und groß macht, ist, dass Jesus für mich eintritt. Er hat sein Leben nicht gelassen, weil Pilatus so böse war oder weil die Juden das so wollten. Nein, nein, er ging freiwillig in sein Leiden hinein, um unser Leben wertvoll zu machen, um uns herauszureißen aus unseren irdischen Lebenszielen und uns das eine wieder zu zeigen, dass wir Gottes Kinder sein sollen, ihm zur Ehre leben. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist in großer Geduld uns bis heute nachgelaufen. Und du hast das willig und bewusst ertragen, dass wir dich so oft stehen ließen, ja und sogar oft gegen dein Wort gewehrt haben und gegen deinen Ruf. Wir haben dir so oft ein trotziges Nein entgegengeschleudert und ganz bewusst gegen dein Wort und deinen Willen gesündigt. Herr, das sind die Schläge, die dich bis heute treffen. Aber wir danken dir, dass wir gerade darüber deine große Liebe erkennen können. Und dass du uns auch darin zeigen willst, dass du uns zurückholen willst in den großen Standort Gottes Kinder. Und dass wir heute Befreiung und Vergebung bei dir erfahren dürfen, dass du in unserem Leben die ganze schreckliche Geschichte des Fluches abschließen willst, der auf uns liegt, und dass wir heute in deine Nähe treten dürfen. Danke, dass du zudeckst, wo unser Gewissen uns immer wieder anklagt, dass wir ganz frei werden, ganz geborgen sind bei dir. Herr, lass uns dein Leiden und dein Sterben so immer besser verstehen, damit wir erkennen, du trägst unser Leben und wir leben durch dein großes Erbarmen. Wir wollen dich jetzt auch bitten für alle Menschen, die durch schweres Leiden hindurchgehen, überall in der Welt. Für die Menschen, die geschändet, geschlagen, gefoltert, verhöhnt werden, die hungern, die Unrecht leiden. Aber lass doch diese Menschen erkennen, dass es in dieser Welt keine Gerechtigkeit gibt, als allein bei dir, dass du uns deine göttliche Gerechtigkeit schenkst, wenn wir bei dir angenommen werden, und dass dies der einzige Trost im Leben und im Sterben ist. Wir danken dir auch, dass du uns in dieser kommenden Passionswoche noch näher kommen willst durch dein Wort und uns deine ganze Liebe spüren lassen willst, in all den Nöten, in all den Sorgen, die uns auch bewegen mögen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.